Rock'n'Roll. Hallo ihr Lieben. Moin, ich habe heute ganz besondere Gäste. Meine liebe Cousine mit ihrem Mann, die ist unterwegs. Die sind einfach abgehauen. Und ja, moin Rainer, moin Petra.
Ja, guten Morgen.
Hallo Andreas, grüß dich.
Ja, willkommen hier im Podcast Gast und Groth. Ich habe so viele tolle Bilder gesehen und ihr habt mir im Vorfeld auch schon mal einen Katalog an Bildern geschickt und kleinen Videos, die ich veröffentlichen darf zu dem Video und bei Instagram. Und ja, ich kam auch im Stau nicht mehr raus. Was ist da los? Erzählt doch mal, wo steckt ihr?
Jeden Tag was Neues.
Wo steckt ihr?
Jeden Tag was Neues ist hier los. Im Moment sind wir auf Vancouver Island in Kanada.
Okay.
Und sind vor 3 Monaten, nächste Woche sind es 3 Monate.
Am 15. Juli.
Gestartet mit dem Flieger von Düsseldorf bzw. Frankfurt nach Halifax. Mhm. Und seitdem reisen wir durch Kanada, einmal quer durch von Osten nach Westen.
Okay.
Und tatsächlich haben wir vorher unser etwas größeres Reisemobil, ein sogenanntes Expeditionsmobil, verschifft von okay. Hamburg aus nach Halifax und haben das Auto dort in Empfang genommen. Glücklicherweise war noch alles dran und alles funktionierte, so wie es sollte.
Und alles drin.
Und alles drin, auch nicht ganz unwichtig, sodass wir unmittelbar loslegen konnten und fahren also jetzt mit dem Wohnmobil zunächst mal, den wir liebevoll Leo nennen, fahren wir durch Kanada.
Jetzt und muss ich eben unterbrechen, weil Mini-Leo ist natürlich auch dabei. Also Mini-Leo sitzt normalerweise immer vorne im Fahrerhaus und den haben wir von unseren Freunden bekommen, damit er uns auf dieser Reise begleitet als sozusagen kleines Maskottchen.
Ja, der passt auf euch auf.
Ja, und das Ziel für die Kanada-Reise, für diese erste Kanada-Reise haben wir jetzt quasi fast erreicht. Wir wollten bis Vancouver kommen, das haben wir geschafft, einmal quer durch, werden dann im Winter runterfahren durch die USA und an der Baja California in Mexiko überwintern, treffen vorher unseren Sohn in Kalifornien. Da ist natürlich ein bisschen mehr Action angesagt. Der ist 25 und der will natürlich noch ein bisschen was anderes erleben als das, was wir eventuell erleben wollen. Also wir werden sicher L.A. machen und Las Vegas, aber auch so ein bisschen Grand Canyon und die Dinge, die man da unten dann so macht.
Okay.
Und der ist 4 Wochen mit uns unterwegs und anschließend geht es auf die Baja, um dann im nächsten Frühjahr wieder hochzukommen. Dafür sind wir jetzt nämlich zu spät. Wir möchten gerne noch nach Yukon, Alaska, also nördlich des Polarkreises, wo dann hoffentlich die Sonne nicht mehr untergeht oder ganz sicher nicht. Und das wollen wir einmal noch miterleben.
Okay. Und dann ist die Reise zu Ende oder geht es dann weiter?
Wir reisen so lange, wie wir Lust haben, haben wir gesagt. Okay. Und dann stellen wir uns vor, wir fahren wieder runter in den Süden, nehmen dann so ein bisschen mehr die Mitte der USA mit, um die ganzen Nationalparks dort zu erkunden und wollen uns mit Freunden noch treffen. Wir haben noch ein paar Freunde, die wir besuchen wollen in Alabama, da haben wir eine Weile gelebt, in Georgia, in Florida eventuell und schauen dann mal, ob wir es durch Texas nochmal runter bis an die Baja schaffen. Da wollen wir uns nämlich mit ein paar anderen Reiselustigen noch treffen, um später, wenn alles klappt und wir gesund bleiben und die Stimmung dafür noch da ist, dann wollen wir weiter Richtung Südamerika. Also einmal die Panamerikaner runter.
Mhm. Also zu Hause steht jetzt erstmal nicht mehr mit auf dem Programm.
Doch, immer mal wieder.
Immer mal
also
wieder.
Zu Hause ist ja... Ja, ja.
Definiere zu Hause. Also zu Hause, wir kommen ja beide gebürtig vom Niederrhein und haben, ich sag mal, häufiger mal an anderen Stellen auf der Erde gelebt. Mhm. Und insofern stellt sich die Frage, was ist eigentlich zu Hause? Und wir haben vor ein paar Jahren unser Haus verkauft. Wir haben unsere Wohnung, die wir noch hatten, vermietet. Haben jetzt glücklicherweise Unterschlupf gefunden, so will ich das mal formulieren, um unsere Sachen unterzustellen bei Petras Schwester Heidi. Mhm. Und
Grüße geht raus.
Und genau, und wohnen jetzt also tatsächlich in unserem Leo, der jetzt unser Zuhause ist.
Ja, also seid ihr quasi zu Hause. Super.
Eigentlich ja. Wir haben alles mit, was zu unserem Zuhause gehört. Zwischendurch fehlen mal die Kinder.
Okay, das kann aber ich nachvollziehen. Aber wenn die groß sind, ne, wie oft sieht man die dann noch?
Genau.
Ja. Genau. Obwohl die Emma ist jetzt öfters hier, als bevor sie ausgezogen ist.
Ja, aber wir telefonieren mit Janik auch deutlich öfter, als bevor wir weggefahren sind. Mhm.
So ist das manchmal, ja. Aber wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Also wir sind eben doch viel unterwegs gewesen. Wir haben 6 Jahre in Brasilien gelebt und dort in Rio, also geht auch schlechter, eben 2 Jahre in den USA, in den Südstaaten. Und damit hat uns eigentlich so ein bisschen dieses Reisefieber und dieses Fernweh gepackt. Und auch danach bin ich halt beruflich sehr viel unterwegs gewesen. Und wir haben uns immer vorgenommen, dass wir irgendwann mal auf jeden Fall die Panamericana fahren wollen. Wir wollen einmal runter nach Patagonien, einmal nach Ushuaia und das möglichst mit einem Wohnmobil. Nun sind wir immer schon Wohnmobilisten gewesen, mit ein paar Unterbrechungen und hatten zuletzt ein relativ normales Wohnmobil. Und als wir uns also den Plan gefasst haben und gesagt haben, also wenn wir beide mal nicht mehr arbeiten, dann wollen wir das gerne machen, stellte sich die Frage, mit welchem Gefährt machen wir das denn? Mhm. Und Petra ist ja ein bisschen ängstlich so von der Natur und liebt gern ein bisschen zusätzlichen Sicherheitsfaktor. Und so kamen wir eben auf dieses Expeditionsmobil. Und nun hat es sich ergeben, dass ich relativ spontan im letzten Jahr nicht mehr arbeiten musste. Mhm. Und dann war die Frage, wollen wir noch weiter arbeiten? Wollen wir noch nach irgendwelchen anderen Möglichkeiten suchen zu arbeiten? Oder wollen wir unseren Traum jetzt schon realisieren? Da muss man natürlich einmal einen Kassensturz machen und sagen, okay, bis zur Rente ist ja noch ein bisschen. Wie geht das?
Ja, wir sind so ungefähr eine Generation.
Reicht das?
Ne?
Ja. Ja. Reicht ja. Das aus oder reicht das nicht aus? Und wir haben für uns entschlossen und beschieden, das reicht auf jeden Fall aus. Und haben uns dann eben unseren Leo zugelegt, der gerade verfügbar war. Deswegen haben wir den auch.
Mhm. Wir kannten das Fahrzeug, wir kannten die Firma, die das gebaut hat. Ja. Und, also die das Fahrzeug gebaut hat und haben dann kurz entschlossen gehandelt.
Ich sag mal, gesagt, an so ein Auto kommt man auch nicht mal eben ran, ne?
Nee, nicht so wirklich. Das also,
ist nicht
es gibt
so,
schon
ich gehe zum Autohändler und sage, ich will den, sondern das ist schon...
Es gibt inzwischen ein paar Firmen auf dem Markt, die bauen. Mhm. Ja, da kann man mehr oder weniger gute Qualität kaufen und wir wussten, wir kaufen hier gute Qualität und haben ein tolles Fahrzeug, das wir auch sehr mögen und das uns toi 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 bisher sehr sicher hier durch alle Strecken gefahren hat. Ja, und ich sag mal so, wir haben beide eine Panikattacke gekriegt, so eine halbe, also keine richtige, aber so ein bisschen Panik war schon dabei bei dem Entschluss, weil das ist schon ein Entschluss zu sagen, du hast auf einmal nichts anderes mehr, sondern ziehst in so ein Fahrzeug und fährst mal los. Mhm. Gott sei Dank haben wir die hintereinander bekommen. Also ich so kurz vor dem Kaufen, da war Rainer total ruhig und Rainer kurz nach dem Kauf. Okay. Als ich mit dem Fahrzeug an ihm vorbeigefahren bin, als wir es gerade beim Händler abgeholt hatten. Mhm. Denn da waren wir mit 2 Autos unterwegs. In einem Auto hatten wir, das hatten wir gemietet, haben wir unser ganzes Hab und Gut für das Fahrzeug verstaut. Die Firma sitzt in Österreich und sind dann damit nach Österreich gefahren, haben an dem einen Tag Fahrzeugübergabe gemacht und mussten dann abends auf so einen kleinen Campingplatz, um alles einzuräumen und am nächsten Tag nochmal zur Firma dann zurückzufahren, um weitere Einweisungen zu bekommen. Und ja, irgendwie mussten wir dann zu dem Campingplatz kommen. Einer musste fahren. Rainer war schon 20 Jahre lang nicht mehr LKW gefahren. Okay. Der ist bei Opa Helmut noch gefahren.
Ah ja.
Mein Vater hatte ja diese kleine Spedition und da hat Rainer in den Semesterferien zwischendurch mal gefahren, Aushilfe gemacht. Und ich hatte gerade erst eine Woche, bevor wir das Fahrzeug abgeholt haben, den LKW-Führerschein gemacht. Gott. Hatte. Also die frischeste Praxis, allerdings auch die wenigste. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fahre ich jetzt zu diesem Campingplatz. Und Rainer wollte noch zum Supermarkt ein paar Sachen abholen. Und ich bin an ihm vorbei und er sah dieses Riesengefährt und hat gedacht, oh mein Gott, was haben wir gemacht? Ja, dann hatte er also so ein bisschen die Panik. Und ich sag mal so, hätten wir die zusammenbekommen, zur gleichen Zeit hätten wir niemals diesen Entschluss gefasst. Und jetzt sind wir froh, dass es eben nicht ja, zusammen, weil das ist nicht gleichzeitig war.
Ja, ihr seht nicht unglücklich aus.
Nein, sind wir nicht.
Sind wir auch absolut nicht. Nein, im Gegenteil. Der Schluss war goldrichtig. Ja. Also wir haben das Auto jetzt seit letztem Jahr im Juli und seit August sind wir on the road sozusagen und sind unterwegs.
Mhm. Ja, ihr habt auch noch ein bisschen fahren geübt, ja, ne? Habe ich gesehen bei Instagram.
Wir haben ein bisschen fahren geübt, ganz genau. Also so ein Auto kauft man sich nicht. Also ich muss das mal kurz eben wahrscheinlich für die Zuhörer ein bisschen beschreiben. Es ist ein 20-Tonner MAN TGS mit knapp 600 PS. Ein 6x6, also mit drei Achsen und alle Räder angetrieben. Das ist also schon ein Auto. Ne? Das würde ich jetzt mal so formulieren.
Würde ich fast sagen.
Und ein Reifen ist irgendwie halb so, in der Größe als halb so groß wie ich.
Ja, also ein Reifen mit Felge 160, 180 Kilo. Wow. Und die Gesamtlänge des Autos ist 11,20 Meter. Also da musst du schon mit umgehen können. Und nun ist das auch nicht so eine klassische Weißware, wie wir das so ein bisschen despektierlich nennen. So ein Wohnmobil, mit dem man einfach über die Autobahn fährt, sondern es ist ja gedacht für Offroad, für Pisten, für Sand, für Strände und Steine. Und das macht man aber gar nicht so häufig. Und deswegen war dann die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Wenn wir dieses Auto haben, haben wir keine Ahnung, wie man vernünftig damit umgeht. Und so haben wir uns tatsächlich auf ein Trainingscamp angemeldet. Und das Trainingscamp war im letzten Jahr im Oktober, November in Marokko.
Spannend.
Sind wir also einmal mit einer Gesamttruppe von 9 Fahrzeugen, also ein Trainer plus 8 weitere Interessierte, die unterschiedliche Fahrzeuge haben, unterschiedlichen Kalibers auch. Die wenigsten sind ja tatsächlich Dreiachser, das meiste sind ja doch ein bisschen kleinere Fahrzeuge, aber alles Offroader. Und mit denen sind wir dann durch die Wüste gefahren, haben gelernt, wie man beispielsweise den richtigen Reifendruck für eine Steinpiste einstellt oder wie man den Reifendruck für Sand einstellt, wie man vernünftig mit dem Auto auch durch Dünen beispielsweise fährt, ohne dass man stecken bleibt. Und wenn man stecken bleibt, wie man das Auto eigentlich auch wieder rauskriegt. Also man stelle sich vor, so ein 20-Tonner LKW gräbt sich irgendwo im Sand ein. Da würden wir vorher gesagt haben, ja gut, jetzt ist vorbei, dann lassen wir das Auto stehen und machen demnächst irgendwie Urlaub in Hotels. Den kriegst du da ja nicht mehr raus.
Ja.
Weit gefehlt. Also den kriegst du da schon raus.
Zum Glück haben wir uns nicht festgefahren.
Genau.
Wir haben nur dafür gesorgt, dass jemand anders sich festgefahren hat.
Ja, mit ein bisschen Geduld kriegt man das Auto auch wieder raus, Sandbleche einsetzen und so weiter. Also diese ganze Technik haben wir gelernt. Wir haben unser Fahrzeug kennengelernt. Wir haben Filter gewechselt, Reifen gewechselt, auch tatsächlich die Karkasse von der Felge gezogen und solche Dinge. Das geht bei diesen Fahrzeugen, weil die Sprengringfelgen haben. Alles Technik, die sich jedem was sagt, aber überlebensnotwendig ist. Und wir haben es alleine hinbekommen. Da ist also keiner, der dir dann hilft. Das ist die Idee, dass du das mit der Besatzung des Fahrzeugs quasi alleine hinbekommst, den Reifen zu wechseln.
Zu
in der
Wüste.
Man stelle sich vor, 20 Tonnen, genau, 20 Tonnen aufzubocken, beispielsweise mit einem Wagenheber. Wie kriegst du das stabil da unten drunter und so weiter. Das sind also die Dinge, die wir gelernt haben. War super, super spannend. Auch so ein bisschen natürlich Navigation, also GPS-Navigation. Wir haben ein Garmin Overland, so nennt sich das, also ein Navigationssystem, mit dem wir uns dann auch Routen und Tracks zurechtlegen können und wirklich auch außerhalb der normalen Straßen und außerhalb des normalen Navigationssystems uns in dieser Welt irgendwie zurechtfinden können.
Auf jeden Fall eine spannende Reise und wir haben Freundschaften geknüpft auch dort. Also weil da natürlich eben auch Gleichgesinnte sind, zu denen wir jetzt immer noch, also mit denen wir immer noch in Kontakt sind. Die einen sind gerade in der Mongolei, die anderen waren jetzt gerade in China mit ihrem Fahrzeug. Und andere bauen ihr Fahrzeug fertig, auf die warten wir sehnsüchtig. Die kommen dann nämlich im nächsten Frühjahr, mit denen wollen wir zusammen nach Alaska fahren. Und noch ein anderer Freund hat sein Fahrzeug erhalten, testet das gerade und wird auch im nächsten Frühjahr rüberkommen, sodass wir zusammen weiterfahren können. Und dann hoffen wir zwischendurch, dass uns mal der ein oder andere aus Freund und Familie besuchen kommt und vielleicht ein Stück mit uns des Weges fährt.
Ja, ich guck mal, wann ich frei kriege.
Ja, komm vorbei.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir sind ja hier auch so ein bisschen ein Fotopodcast und dann wollte ich mal, wie hast du dich da auf die Reise vorbereitet? Weil Petra, du fotografierst ja auch so ein bisschen und deinen Bildern sieht man schon an, du hast da auch ein Auge für und so ein bisschen auch einen Plan, wie man fotografiert. Du hast eine Kamera mitgenommen.
Ich habe meine Nikon mitgenommen, allerdings muss ich gestehen, die benutze ich nicht so oft.
Das hast du im Vorgespräch schon erwähnt, ich war ganz erschüttert.
Ich habe mir ein neues Handy gekauft und die Nikon ist einfach so schwer und wir sind hier dauernd unterwegs und so ein Handy hast du immer dabei und wir haben irgendwann nach einer Weile festgestellt, mit so einem Handy kann man auch echt viel und wenn wir zum Beispiel auf eine Bootstour gehen, Whale-Watching, oder wir waren bei so einer Kolonie von Basstölpeln, da gab es 110.000 Pärchen mit Basstölpeln.
Meine Herren.
Ja. Das siehst du auch ein paar Fotos bei denen. Also da sind auch Fotos dabei, die wir dir geschickt haben. Ja. Und da haben wir die Nikon auch mitgehabt, die Spiegelreflexkamera. Aber tatsächlich die meisten Fotos machen wir wirklich mit den Handys. Und wir sind total begeistert von dem, was man hier sieht. Und es gibt so viele Fotos, es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie wir das später alles irgendwann mal sortieren wollen. Das ist Wahnsinn. Also du hättest deine helle Freude. Ich muss hier oft an dich denken. Ja, wobei hier weniger Street-Fotografie ansteht als Natur und Tiere. Also ja, hier bei uns stehen die Tiere im Mittelpunkt.
Wenn ich das sehe, dass bei euch einfach zum Frühstück der Bär im Garten steht, und du gerade schon sagtest, wenn du gleich aufspringst, dann schwimmt da ein Wal vorbei.
Ja, wir sind hier an dieser Johnson Strait und unsere Freunde waren vor 3 Wochen hier. Leider haben wir den ganz optimalen Zeitpunkt verpasst. Die haben 12 Orcas hier in der Bucht gesehen, vom Stellplatz aus. Also,
also das ist jetzt die Zeit, oder es war die Zeit tatsächlich vor ein paar Wochen, dass die Lachse zurück aus dem Meer an ihre Laichplätze gehen. War mir nicht so bekannt. Wir haben uns das hier alles beibringen und erklären lassen. Der Pazifiklachs kommt nach 3 Jahren zurück dahin, wo er quasi geboren wurde. Mhm. Aber anders als der Atlantiklachs stirbt er danach, nach dem Laichen. Der legt also seinen Laich ab, also die Weibchen legen die Eier ab, die Männchen befruchten die Eier dann und sämtlicher Lachs stirbt. Jetzt habe ich also nicht mehr ganz so viel Mitleid mit dem Lachs, beziehungsweise bin nicht mehr ganz so verärgert über die Grizzlybären, die diese ganzen Lachse fressen, weil ich immer gedacht habe, was eine Sauerei, die armen Lachse. Aber da die ja eh danach sterben würden, ist das dann nicht mehr ganz so schlimm.
Ah, okay.
Und dadurch, dass die hier, also die Johnston Strait, hochschwimmen, die Lachse, folgen natürlich auch die Orcas, also diejenigen Orcas, die tatsächlich hier, wie heißt das, Resident sind und eben überwiegend sich auf den Fischfang konzentriert haben. Es gibt ja auch noch die Transient Orcas, also das sind die, wie die dem Killerwal ihren Namen gegeben haben. Das sind nämlich diejenigen, die so Seehunde und Seelöwen gerne auf der Speisekarte haben und die dann jagen und tatsächlich auch fressen. Ja,
ja, und Humpback-Buckelwale gibt es hier auch. Also auch welche, die hier wohnen. Man sieht hier auch, wenn man Glück hat, zwischendurch noch Orcas und Buckelwale. Gestern haben wir mit Einheimischen gesprochen, die hier mit dem Kajak entlang gefahren sind. In der Bucht gab es gestern Morgen, also da wollen wir nachher mit dem Kajak auch noch raus. In der Bucht gab es gestern Morgen eine ganze Delfinschule, die hier für eine Stunde rumgeschwommen ist. Einen Schwarzbären, der am Ufer entlang getapst ist, und 2 Buckelwale haben sie auch gesehen. Also wir haben schon noch Hoffnung auf Wildlife.
Okay. Das ist total spannend, ja.
Ja, und letzte Tage saßen wir im Wohnmobil, machten morgens die Jalousien hoch und Rainer sagte, guck mal, da steht ein Reh vor unserer Tür. Und die standen wirklich 2 Stück direkt Direkt vor unserer Nase. Also, und Rehe sieht man hier recht häufig.
Also vor
Rehe
und Schwarzbären. Verhungern tut ihr nicht, ne?
Nee. Also wir sind jetzt nicht so wirklich die, die Jäger und Angler. Haben also deswegen allerdings auch schon eine kleine Herausforderung gehabt. Wir waren nämlich vor 3 Tagen in einer sogenannten Fish Hatchery, in so einer Fischaufzuchtstation. Mhm. Wenn die Lachse die Flüsse hochspringen, da gibt es so eine Fischtreppe einmal. Und dort werden einige Fische rausgefischt, sozusagen von den Mitarbeitenden, die dort arbeiten. Und die haben teilweise Sensoren in die Nase implantiert bekommen. Die werden daraus getrennt und nachher zu Forschungszwecken verwendet. Mhm. Und außerdem werden die Lachseier gewonnen und in Becken aufgezüchtet, sozusagen. Also man hilft den Lachsen bei der Fortpflanzung. Eier sind schon da, die werden befruchtet und auch bewahrt. 3 Millionen im Jahr an dieser einzigen Fish Hatchery, und davon gibt es mehrere hier in British Columbia. Mhm. Und später werden die Lachse wieder freigelassen.
Ach, die werden wieder freigelassen, die werden nicht gegessen.
Ja, also die Lachse, die die Eier gespendet haben, sozusagen, die sterben ja dann sowieso.
Die sterben
also,
sowieso, die kann man dann auch essen.
Die sind tot. Die, die werden an die Einheimischen, an die First Nations hier vergeben und an, also an verschiedene Stellen, wo die dann gegessen werden oder verarbeitet werden. Aber die Eier werden halt gezüchtet und geschützt gezüchtet in Becken, wo sie nicht von irgendwelchen Tieren gefressen werden können. Und entsprechend werden am Ende, so im Mai passiert das, haben die 3 Millionen Eier irgendwie bis zu einer kleinen Fischgröße gebracht und die werden wieder in die Flüsse gelassen, sodass die Lachse sich erinnern, wo sind wir quasi geboren. Das registrieren die dann als Geburtsplatz und kommen dahin wieder zurück.
Und die sind dann eben auch getaggt, sodass man nachvollziehen kann, in seinem Leben, wo ist der Lachs eigentlich unterwegs und wird er auch nicht überfischt. Also es geht natürlich hier im Wesentlichen darum, dass sichergestellt wird, dass die Lachsbestände nicht zu klein sind, dass die eben auch den Bären und den Menschen und alle anderen ernähren hier. Und dafür sorgen eben diese Aufzuchtstationen, was keine Farmen in dem Sinn sind. Also das ist nicht so wie in den Fischfarmen, wo die Fische quasi nur in Bassins gehalten werden, sondern hier wird eben nur ein paar Monate werden die Kleinen aufgezogen und dann werden die wieder freigelassen und gehen dann quasi wieder den normalen Weg. Also das ist eigentlich eine ziemlich natürliche Geschichte. Und für diese 3 Millionen Eier brauchen die nur 300 Lachse. Hätte ich auch nie gedacht, aber mehr brauchen die eigentlich nicht. Und der Rest ist Überschuss.
Das ist überschaubar.
Und die holen natürlich, ganz genau, und die holen natürlich aber auch diese alten Lachse dann aus dem Wasser raus, weil die tatsächlich im Süßwasser auch keine Nahrung mehr zu sich nehmen und sowieso sterben. Also das heißt, richtig toll mit Essen ist das dann auch nicht mehr, wenn die schon da ein bisschen älter sind und kurz vor ihrem natürlichen Tod. Insofern muss man da schon gucken. Also da kann man so als Laie, so wie wir das sind, nicht einfach mal die Angel ins Wasser halten und einen Fisch rausziehen. Das könnte unter Umständen nicht mehr so gut schmecken.
Naja, auf jeden Fall wussten wir nicht, wie so eine Aufzuchtstadt funktioniert. Und dann sind wir ins Büro reingegangen, haben einfach mal gefragt. Mhm. Haben geklopft und haben gesagt, kann uns das mal jemand erklären? Und hatten, wie so häufig bei den Kanadiern, die sind so unfassbar freundlich und so unfassbar nett, ganz tolle Erklärungen bekommen, wie das also alles funktioniert. Und wurden dann noch weitergeschickt, wir sollten mal Brian suchen. Und Brian würde draußen also arbeiten an der Fischstation und der könne uns noch mehr erklären. Brian ist einer von den First Nations, der seit 40 Jahren in dieser Fischaufzuchtstation arbeitet. Und der hat uns noch ganz viel dazu erklärt. Und da gibt es so ein Fenster, da kann man gucken, in den Fluss rein quasi, also in die Fischtreppe kannst du dann gucken und siehst die ganzen Lachse dort schwimmen. Von oben kannst du auch drauf gucken. Manche, die flutschen einfach wieder zurück und andere kämpfen sich also weiter vor. Mhm. Ja, und danach sind wir spazieren gegangen, haben den Anglern noch zugeguckt, weil hinter der Fischtreppe gibt es auch noch Angler, die versuchen, einen vernünftig essbaren Fisch rauszuholen aus dem Wasser. Und kamen zurück und dann hat Brian uns angehalten und sagte, ja, ich habe euch eine kleine Überraschung auf euren Leo gelegt. Ja, und da fanden wir dann in einer großen Tüte einen riesengroßen Lachs.
Okay.
Den hat er uns geschenkt. Wir haben aber noch nie einen Fisch ausgenommen. Tot war der schon. Aber okay. da war noch alles drin und dran. Oh je, und da mussten wir erstmal gucken, was machen wir denn jetzt mit dem Lachs. Der passte mit Mühe und Not in unseren Kühlschrank.
Ja, aber das haben wir dann mit Hilfe von anderen Leuten an einer anderen Stelle dann doch tatsächlich hinbekommen. Also so, das sind halt die Begegnungen, die du hier auf dieser Reise hast. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Und wie Petra schon sagte, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft der Kanadier und nennen wir es mal das Wertegerüst, ist hier ein anderes. Also es gibt hier so Recreation Sites, nennen die das. Das sind also so kleine Campingplätze, die aber komplett in der Wildnis sind, wo es eine Feuerstelle gibt und sonst gibt es eigentlich nichts.
Okay.
Diese Dinger würden in Deutschland und Westeuropa innerhalb kürzester Zeit zugemüllt sein. Hier liegt
leider sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, hier liegt nicht ein Stück Müll. Gar nichts liegt hier. Mhm. Man räumt hinter sich auf. Alles, was ausgepackt wird, wird wieder eingepackt und mitgenommen. Es gibt keinen Müll an diesen Stellen.
Die Leute lieben ihr Land,
natürlich,
ne?
Sehr, absolut. Völlig, völlig anders.
Und die Natur. Du wirst ja als Kind ganz anders groß. Mhm. Also wir haben gestern eine Familie mit 3 Kindern, 5 Kinder. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren 2 Autos da. Die hatten eventuell auch 5. Also eine kinderreiche Familie getroffen und die hielten am Wegrand an und guckten einmal in unseren Truck und sagten, sie gehen jetzt Pilze sammeln. Die gehen Pilze sammeln. Die anderen gehen angeln mit ihren Kindern. Die nächsten gehen Kajak fahren. Hier gibt es weniger Städte mit hübschen Promenaden und Cafés. Promenaden gibt es an den Städten, aber da sind keine Cafés, da sind Picknickbänke. Das heißt, du triffst dich da mit irgendwem und bringst dein eigenes Zeug mit, setzt dich dahin, isst das gemeinsam mit deinen Freunden und gehst dann wieder.
Und nimmst deinen Kram mit.
Also du nimmst deinen Kram wieder mit. Mhm. Ja. Das ist so anders als in Deutschland und man schätzt die Natur sehr und das ist total beeindruckend. Mhm.
Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zurück aufs Fotografieren. Also wir haben das Ding mit dem Apfel, das 17er und das hat einen Zoom, was... du hast das 17er, ne? Oder?
Ich glaube, ich habe das 16. Ich weiß das gar nicht, was das 16er.
Wir haben das gleiche, das 16 Pro.
Ja? Das auf ist jeden das Fall mit hat das ein
105 mm Äquivalent, genau.
Ja. Das ist unfassbar. Also das haben wir gestern auch nochmal wieder erlebt. Hier fuhr also eben so ein Passagierschiff vorbei und ich sagte, ich kann gar nicht erkennen, was das ist. Und Petra hat das dann mit dem Handy mal reingezoomt. Also das klappt schon gut. Mhm. Darüber hinaus haben wir eine Drohne. Die habe ich tatsächlich im letzten Jahr geschenkt bekommen. Eine DJI Mini Pro, eine 4er. Das ist erstmal so ein Studium von 3 Semestern, was man da quasi absolvieren muss, bis man das Ding vernünftig bedienen kann. Also es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, mich da einzulesen und einzuarbeiten. Und man ist halt sehr, sehr vorsichtig zunächst mal mit dem Ding. Nutzt die Automatik, die die Drohne hat, also du kannst ja verschiedene Flugmodi einstellen und dem kannst du sagen, also mach mal, was weiß ich, eine Spirale oder mach verschiedene Formen der Aufnahmen. Mittlerweile kann ich sie auch im freien Flug ganz gut bedienen und eben auch Aufnahmen machen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du irgendwo an einem einsamen See stehst und quasi von unten ganz normal mit der Kamera oder mit dem Handy ein Foto machst über den See und fotografierst von mir aus das Fahrzeug, was auch immer. Das ist eine Sache. Aber wenn du dann mit der Drohne nochmal hochgehen kannst und dann einfach die Weite dieses Landes siehst und feststellst, dass im Umkreis der nächsten 50 Kilometer eigentlich nichts ist außer Wald, Wasser, Berge und sonst ist da nichts.
Ja, ich habe dieses Video gesehen, da sitzt ihr beiden, sitzt da irgendwie, das sieht aus wie beim Frühstück oder so, auf so einer Bank und dann fliegt die Drohne oben einmal drumherum und weit und breit ist einfach nichts. Also was heißt nichts? Natur und Berge und einfach nur schön.
Ja. Du siehst hier,
weil ich finde Berge
ganz
jetzt
viel von dem nicht.
Ich finde Berge ja jetzt neuerdings auch toll.
Ja, also das hat einfach was mit der Drohne dann nochmal Momente festzuhalten, die sich aber dann, das wirst du feststellen, immer mal wieder gleichen, denn tatsächlich stehen wir recht häufig alleine an irgendeinem See oder Gewässer. Und natürlich ist das immer der Moment, wo man sagt, ach, jetzt muss ich mal eben die Drohne rausholen. Das ist so toll hier. Mhm. Und die Aufnahmen sind natürlich auch gestochen scharf. Und das ist schon irre, was da an Technik und Technologie mittlerweile drin ist in so einem kleinen Ding. Und das ist eben diese 250 Gramm Drohne oder 249 Gramm Drohnen, die man auch so fliegen kann. Also das ist schon wirklich genial.
Mhm. Ja, und wir arbeiten tatsächlich auch relativ viel mit kleinen Videos, die du auch eben mit dem Handy schnell machen kannst, um einfach Familie und Freunden zu zeigen, wo wir gerade sind. Hin und wieder, also wir machen natürlich viel Videotelefonie mit Rainers Vater und mit Heidi, mit meiner Schwester und der Familie. Und häufig, wenn wir da sitzen und es ist so wunderschön, dann rufen wir schnell an und sagen, guck mal, wir wollten euch nur zeigen, wo wir gerade sitzen, um einfach wiederzugeben, wo sind wir gerade? Ja, das dabei, schaffst du mit einem einzelnen Foto halt leider nicht. Und selbst mit einem Video schaffst du das nicht. Ah. Aber du kannst halt so eine kleine Idee vermitteln, wie sieht es bei dir aus?
Ja. Und das dann noch mit der Zeitverschiebung.
Mal eben, ja, das ist dann.
Das ist auch genau, so ein Ding,
das,
ne?
Wird ihr, das schon schwierig, das muss schon morgens jetzt, früh sein.
Ich gehe gleich schlafen und ihr seid gerade aufgestanden, das ist auch schon spannend.
Ja. Ja, gut, jetzt sind wir auch ganz im Westen, wir sind am Pazifik, wir haben jetzt eine 9 Stunden Zeitverschiebung. Gestartet sind wir in Halifax mit nur 6 Stunden Zeitverschiebung, dann ist es ein bisschen angenehmer und einfacher. Aber wir schaffen das auch so, immer noch den Kontakt mit zu Hause, in Anführungszeichen, mit unserer Familie, unseren Freunden zu halten. Die müssen dann mal ein bisschen länger aufbleiben.
Die sitzen dann häufig bei einem Glas Wein und wie bei einer Tasse Tee.
Genau so ist das, ja.
Ja, herrlich.
Aber das geht auch.
Und, und wenn wir über kleine Filme sprechen, die natürlich auch erforderlich sind, um quasi das Umfeld an unserer Reise teilhaben zu lassen. Also da sprechen wir natürlich über Instagram. Petra ist da sehr, sehr aktiv in Instagram, aber eben auch in Polarsteps. Erzähl doch da mal ein bisschen was von.
Ja, Polarsteps ist unser Reisetagebuch. Ich weiß nicht, du bist ja da auch. Und deine Mutter ist da sogar auch.
Genau,
die guckt
da
auch rein.
Genau.
Die hat sich da auch einen Account verschafft. Und Polarsteps ist unser Reisetagebuch, bei dem ich einfach alles aufschreibe, was wir erleben. Weil ansonsten verlierst du ganz schnell den Überblick. Du weißt überhaupt nicht, wo bist du gewesen, was hast du da gemacht, was hast du da erlebt und dir gehen wichtige Dinge verloren. Dafür geht ein guter Teil des Tages drauf, um das zu machen. Aber es ist auch total schön und man kann mit Polarsteps nachher auch Fotobücher erstellen, sodass man eine schöne Erinnerung hat an die Reise. Wir stellen uns so vor, wenn wir hoffentlich mit 80 da irgendwie sitzen und dann in unseren Büchern umblättern.
Das ist quasi digitales Tagebuch oder so ein Reisebericht digital, Polarsteps.
Ein Reisebericht, genau. Du kannst anderen folgen auch. Das heißt, wir haben auch einige Leute, die wir kennen, die die gleiche Strecken abfahren. Da kannst du sehen, wo sind die gewesen. Man sieht als erstes einen Globus mit Punkten und Linien und die Punkte, da sind die Bilder hinterlegt und die Linien ist die Fahrtstrecke. Du kannst also genau auf diesem Globus erkennen, wo sind diejenigen langgefahren und wo sind sie gerade. Kannst dann so einen Punkt anklicken, kommst dann in die Fotos von dem jeweiligen Reisetag und in den Reisebericht hinein. Siehst, wie viele Kilometer sind diejenigen schon gefahren. Ich glaube, bei uns sind es inzwischen, der zählt die Flugstrecken und die Fähren und sowas mit. Bei uns sind es, lass mich nicht lügen, ich glaube, ja, 19.094 Kilometer inzwischen.
Das geht doch noch, oder?
Ja, ja, aber da ist der Transatlantikflug mit dabei. Also,
ohne den sind es 11.000 Gefahrene in Kanada.
Ich habe in Deutschland mit der Reisedokumentation angefangen und unser Navigationssystem, welches wir auf Null gestellt haben, als wir in Kanada losgefahren sind, zeigt 11.000 Kilometer.
Wahnsinn.
Auch schon eine ganze Menge.
Ja, für die relativ
dieses Polar.
Kurze Zeit.
Dieses Polarsteps ist insofern ganz gut, als dass du eben selbst nachvollziehen kannst, wo sind wir eigentlich da gewesen? Wie war das eigentlich? Und mit so ein paar Fotos erinnert man sich ja dann doch schon schneller mal wieder an bestimmte Dinge und bestimmte Orte. Das ist ganz gut. Und da man eben auch anderen folgen kann und wir Overlander, so nennen wir uns ja, tatsächlich auch so eine kleine Community haben. Overlander sind die mit so einem Expeditionsmobil quasi unterwegs sind an Orten, wo man sonst vielleicht nicht so häufig hinkommt. Mhm. Und das ist insofern ganz hilfreich, weil wir natürlich auch gerne nicht auf Campingplätzen stehen. Also wir haben jetzt, weiß ich nicht, eine Handvoll Campingplätze für die ganze Kanada-Reise bisher gebraucht. Ansonsten stehen wir frei irgendwo in der Wildnis, in der Natur, sind ja mit unserem Fahrzeug unabhängig. Wir brauchen keine Stromversorgung. Wir haben Photovoltaik auf dem Dach. Wir haben genügend Wasser im Tank und genügend Diesel. Und insofern sind wir unabhängig. Und um diese Plätze eben zu finden, guckt man sich auch schon mal die Reise von anderen an und sagt, okay, wo sind die eigentlich da gewesen? Mhm. Wenn wir da hinwollen, also beispielsweise in den Yukon oder nach Alaska, was gibt's denn da an schönen Punkten, an interessanten Dingen, wo man eventuell gut stehen kann und wo man eben auch tolle Dinge erleben kann? Und das finde ich eben auch an Polarsteps ganz interessant.
Ja, ich höre raus, man muss auch viel planen auf so einer Reise.
Ja. Definitiv, ja. Das war am Anfang gar nicht so einfach, also den Weg zu finden, wie wir das machen und mit welcher Aufgabenteilung. Ich meine, wir sind jetzt ja nun auch 24 Stunden am Tag hier zusammen. Mhm. Rainer ist nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten und ich mache irgendwie auf der einen Seite irgendwas und Rainer macht seine Arbeit. Und ja, wir mussten eine komplett neue Aufgabenteilung erfinden.
Okay,
und
ja.
Die musste sich erstmal entwickeln.
Das ist nun mal ein komplett neues Zusammenleben, ne?
Ja, definitiv. Also früher habe ich immer dafür gesorgt, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wo fahren wir hin, was machen wir da? Und Rainer ist mir einfach gefolgt. Das ging
so weit, dass ich an Flughäfen immer in der Nähe meiner Frau bleiben musste, weil ich gar nicht wusste, wo genau geht es eigentlich hin.
Ja. Ich kenne das. Ich kann da voll mit.
Ja, und das ist auch beim Fotografieren so, um aufs Fotografieren zurückzukommen. Ich habe immer die Fotos gemacht und Rainer hat sich überhaupt nicht gekümmert. Jetzt macht Rainer auch Fotos und interessiert sich auch dafür und macht auch schöne Fotos. Und zwischendurch sagt er, ich habe das doch schon fotografiert. Und ich so, ja, aber ich fotografiere ja auch gerne. Ich will auch ein Foto machen. Das ist schon ganz witzig.
So ein bisschen, Papa Ante Portas, aber nur ganz wenig.
Nur ganz wenig, ja. Herrlich.
Nein, aber wir kamen übers Planen und das ist tatsächlich eine gute Arbeit, die man leisten muss. Also du hast ja natürlich eine Idee, wo du lang willst. Also beispielsweise wollten wir jetzt den Trans-Kanada Highway entlang und das ist dann schon mal eine grobe Idee. So, dann geht's los. Was wollen wir denn da sehen? Und das ist im Wesentlichen die Aufgabe von Petra, dann beispielsweise Reiseführer zu wälzen, entweder online oder auch physisch. Wir haben also auch einige physische Reiseführer mit uns. Aber auch in Kontakt zu treten, beziehungsweise den Kontakt zu halten von anderen, die das schon gemacht haben, um einfach Tipps zu bekommen, was ist interessant. Und wenn es dann in die Feinplanung geht, also tatsächlich, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B, wie gebe ich das ins Navi ein, welche Koordinaten brauche ich, und so weiter. Und kann ich das mit Leo auch fahren? Das ist dann meine Aufgabe. Also ich bin derjenige, der dann quasi die einzelnen Punkte verbindet. Also nur noch ausführendes Organ, die grobe Planung. Und ich sag mal, was Petra nicht berücksichtigt in ihrer Planung, das bekomme ich auch nicht zu sehen.
Aber das sind ja oft so viele Sachen. Du musst dich irgendwie entscheiden. Und erstmal mussten wir finden, mit welchem System machen wir das? Welche Karte ist für uns geeignet? Wir hatten erst über einen Freund den Tipp für so eine Offline-Karte und haben festgestellt, also nee, die haben wir gar nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Irgendwie ist es nicht unseres. Dann sind wir zu Google Maps übergegangen und haben jedes Mal, wenn wir irgendwo ein tolles Ziel hören, setzen wir da quasi einen Punkt, tragen da ein, von wem haben wir das gehört, was gibt es da zu sehen und
Das kennen die wenigsten, dass man in Google Maps tatsächlich auch individuell Punkte für sich eintragen kann.
Ich hab
also kannst wie
bei
so
mir
Stecknadel.
ein paar Ziele gespeichert, wo ich gerne mal hin möchte oder wo ich öfters mal hinfahre, aber so richtig tief drin bin ich da auch nicht.
Ja, du kannst Listen erstellen und man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen, aber du kannst die mit Symbolen hinterlegen. Und bei uns gibt es drei Symbole. Einmal gibt es den Leoparden. Das sind ganz normale Reiseziele, also die sich lohnen anzufahren. Dann gibt es den LKW. Das sind Parkplätze oder Übernachtungsplätze. Und dann gibt es den Bierkrug. Der war irgendwie gerade verfügbar. Ich mag gar kein Bier.
Der nicht unerheblich ist.
Und das sind dann also Farmers Market, Winery, also
Restaurants,
Restaurants,
Winzer, ja.
irgendwie, wo kann man schön Lebensmittel einkaufen, also wo gibt es einen tollen Wochenmarkt oder wo kann man an einem Weingut mal stoppen, solche Sachen. Und das kannst du dann, wenn du in der Gegend bist, kannst du relativ schnell da reinzoomen und siehst diese Symbole und siehst, ah ja, da lohnt es sich zu stoppen und da nicht. Und anhand dieser Punkte machen wir unsere Reiseroute fest. Und wie gesagt, auch jedes Mal, wenn wir irgendwas hören von irgendwem oder einen tollen Instagram-Eintrag sehen, dann wird er da hinterlegt, sodass wir eine Chance haben, wenn wir in der Gegend sind und wir stellen fest, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit, was können wir hier noch machen? Hoffentlich dann alles Wichtige damit drin zu haben, sodass wir
Denn
wissen.
also ein schlimmes Ereignis wäre, wenn du 1000 Kilometer später jemanden triffst, der dir sagt, ja, bist du denn, du bist doch da gewesen. Ja, da sind wir gewesen. Ja, hast du das und das denn auch gesehen? Das war aber toll. Das
Ja,
willst du natürlich irgendwie
okay.
vermeiden. Ja?
Ja, fear of
Also
missing out, genau.
passieren tut es ja trotzdem.
Ja,
Man hat auch nicht für
ja.
alles Zeit und also obwohl wir viel Zeit haben, aber wir haben schon einen Plan und du kannst einfach nicht alles machen. Du musst
Nee,
Dinge
das geht nicht.
ausfallen lassen.
So sind wir also wir sind in Halifax gestartet, also haben Nova Scotia abgegrast auf der Ostküste, haben aber Neufundland beispielsweise komplett ausgelassen und da haben viele gesagt, also Neufundland wäre durchaus auch sehenswert.
Bestimmt gewesen, ja.
Ja.
Aber wir wollten uns mit einem Freund hier im Oktober in Vancouver treffen. Das haben wir auch gemacht. Mit dem sind wir jetzt ein paar Tage durch die Gegend gereist gemeinsam. Und ja, dann musst du halt einfach sagen, irgendwas fällt aus und
Das
passt
schaffst du
nicht
sonst
alles.
nicht. Ja. Ja, und da ist ja auch der Weg das Ziel, wie das so schön heißt. Es geht ja auch nicht darum, tatsächlich eine Liste abzuhaken und zu sagen, ich habe jetzt alles gesehen, sondern ich lasse die Erlebnisse auch so ein bisschen auf mich zukommen. Und wir haben viele tolle Erlebnisse. Also ich sagte auch immer ganz gerne, dass wir so jeden zweiten oder dritten Tag den Moment haben, wo wir sagen, ach, das war jetzt ein ganz besonderes, wenn nicht das schönste Ereignis unserer Reise. Und
Wahnsinn.
dann sind 2 Tage weiter und dann sagst du,
Dann
ja,
kommt wieder was
dann
Neues.
wird
Das
es wieder
war jetzt aber
getoppt.
das Schönste, was wir erlebt haben.
Oh, wie
Das ist
toll.
irre. Also
Also
es ist
herrlich.
wirklich
Ja.
eine tolle Reise, tolle Erlebnisse und ja, eben tolle Bekanntschaften, die man hier macht, mit Natur, mit Flora und Fauna, aber auch eben ganz viel mit sehr netten Menschen.
Die sind wirklich klasse. Wir haben eine tolle Idee übernommen, finde ich eine tolle Idee. Die
Okay.
ist von anderen Reisenden, die wir getroffen haben.
Aha.
Die fragten uns direkt nach unserem Lieblingssong. Und dann habe ich gesagt, wofür brauchst du den? Ja, wir haben eine Playlist. Und zwar alle Mitreisenden, die wir treffen, also Freunde, Bekanntschaften, die wir hier unterwegs machen, die fragen wir nach ihrem Lieblingssong und diesen fügen wir dann unserer Playlist hinzu und diese Playlist, die wächst halt im Laufe unserer Reise und verknüpft alle Songs von den Leuten, die wir jetzt getroffen haben. Und
Oh, wie
dann habe ich
schön.
direkt gefragt, darf ich das nachmachen? Ja, und wir
Aha.
haben jetzt echt eine tolle Playlist mit unterschiedlichen Songs schon zusammen, von denen, also ich habe dann nachträglich die Leute, die wir zwischendurch getroffen haben, habe ich ja noch angeschrieben und habe gesagt, ich möchte bitte eure Songs haben. Wir haben eine tolle Playlist.
Aha.
Also,
Ey, ihr trefft
weil
mich
da sind
gerade. Wollt ihr
natürlich
meinen Song?
ja gerne.
Absolut.
Candy von Iggy Pop.
Wird sofort hinzugefügt.
Weil das. Handy von Iggy Pop, genau. Ja, eine coole Idee. Und so kommst du eben auch an Interpreten, weil du hier viel mit internationalen Leuten zu tun hast, mit Kanadiern natürlich. Mhm. Wir haben einige Amerikaner hier getroffen. Das wird sich auf der Reise natürlich noch verstärken. Und jeder hat seinen anderen Musikgeschmack und richtig, bringt andere Ideen mit rein. Und das ist total interessant.
Ja, ich wollte nur eben sagen, der Song von Iggy Pop ist genau die Geschichte von mir und meiner Frau. Nur die Jahreszahlen stimmen nicht. Der Rest ist 100% passend.
Wir sind gespannt. Ich kenne Songs nie nach Titeln und
ja, aber vom Hören.
Den Musikern. Ich muss die immer hören. Mhm. Und dann weiß ich, also dann kann ich dir erst sagen, ob ich den kenne oder nicht.
Da muss ich jetzt dringend loswerden.
Das ist schön, weil die Leute haben ganz oft auch dann geschrieben, ja, das ist mein Song und ich mag den, weil.
Genau.
Und meine Idee ist dann in Polar Steps schon, das, also das mit reinzuschreiben auch. Mhm. Also das haben wir jetzt relativ kurz erst gemacht und also die Idee ist noch nicht so alt und das will ich noch nachtragen.
Aha,
dass die das Leute, die wir getroffen
sehr
haben, die sind
Sache,
damit
ja.
drin. Ja, das ist klasse. Ja,
das gefällt mir. Ich glaube, das klaue ich für den Podcast hier. Für meine Gäste.
Ja. Warum nicht? Gut, da kannst du eine Podcast-Musikliste machen.
Ja, genau. Wie ist euer Song?
So, meiner ist Aller Herren Länder von Heinz Rudolf Kunze.
Ah, auch schön. Den kenne ich sogar.
Der ist sehr schön, ja. Also tatsächlich dann am liebsten auch mit Hermann van Veen gemeinsam. Mhm. Das ist für uns die beste Version von dem Song.
Eigentlich mit unser beider Song auch.
Ja, definitiv.
Sehr schön, cool. Ja, ich bin begeistert.
So sieht das aus hier bei uns. Was haben wir denn noch an Punkten so zu erzählen? Ich denke gerade mal kurz. Ach, was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist. Also wir sind ja einmal quer durch Kanada gefahren und viele Kanadier sagten uns, als man noch in Nova Scotia und bei den großen Städten, also Quebec, dann kommen da die großen Städte, New Brunswick und dann kommt Quebec, Montreal, Toronto, die haben wir auch besichtigt. Und dann kommst du dann quasi oberhalb der großen Seen aus, also Lake Superior, Lake Ontario und so weiter. Und da haben viele gesagt, ja, aber wenn du dann irgendwann mal in Saskatchewan bist, das ist so ein bisschen wie...
Das ist langweilig, kannst du auslassen.
Genau.
Fahrt nicht lang. Also sucht euch was anderes aus oder fahrt da schnell durch.
So ein bisschen Pusemuckel von Deutschland. Da muss man nicht unbedingt sein. Und dann haben wir gesagt, gut, wir fahren aber eh durch und dann gucken wir uns das mal an. Und dann kommst du in dieses, nennen wir es mal Bundesland, rein und fährst eine Strecke von, sagen wir, vom unteren Niederrhein bis Frankfurt, also 350, 400 Kilometer, nur an Farmland vorbei. Also da ist ein Acker an dem nächsten, riesengroße Äcker. Also das sind dann nicht so die Äcker, die wir so kennen, sondern da, wenn da Erntezeit ist, dann gehen die direkt mit 3 bis 5 Mähdreschern ins Feld. Und das sind Geräte, die können wir uns kaum vorstellen. Also
so groß.
Tatsächlich die Traktoren teilweise kettenbetrieben, Riesendinger. Mhm. Und da ist dann zwischendurch nichts. Du fährst also quasi eine Strecke bis vom Niederrhein bis Frankfurt oder weiter, wo nur Farmen sind. Also da kommt immer mal wieder so ein kleiner Bauernhof in Anführungszeichen. Also so klein sind die dann gar nicht. Aber es gibt keine Ansiedlung. Es gibt kaum Städte oder Dörfer oder sowas. Ich habe
jetzt irgendwie so ein Bild von Leuten in Latzhosen mit Strohhut auf dem Kopf.
Ja, das ist schon deutlich moderner.
Die haben höchstens einen Western, einen Cowboyhut auf. Ja.
Und die haben auf jeden Fall alle einen Pickup. Also,
da macht der vielleicht ja auch wirklich mal Sinn, oder?
Genau, als gemeiner Westeuropäer ist das ja so ein bisschen verpönt. Da sagt man, was soll der Quatsch mit so einem
F-150? Was machst du damit, genau?
Oder was soll, die Dinger, die werden noch gar nicht dreckig. Das ist hier natürlich eine ganz andere Nummer. Die sind alle irgendwie voll im Einsatz. Mhm. Und tatsächlich auch jeder Zweite hat so ein Ding. Also es ist unglaublich, wie viele Riesen-Pickups wir hier schon gesehen haben, Da ist der 150 eigentlich eher die Seltenheit von Ford. Die haben eher die größere Motorisierung, also F350 oder gar den 450 mit hinten Zwillingsbereifung drauf. Das sind Riesenkarren. Ja, und dann, wie gesagt, du fährst dann an diesen Farmen vorbei in Saskatchewan und wir haben uns dann entschieden, dann doch den ein oder anderen Nationalpark, das ist übrigens auch üblich hier in Kanada, dass man so in diese Nationalparks reingeht. Die haben sehr viele Nationalparks, in denen man nicht campen darf, aber
auf den Campingplätzen schon.
Auf den Campingplätzen schon, aber
nicht frei. Das ist ein, darf's halt nicht freistehen.
Mhm. Genau. Und da sind wir in die Grasslands reingefahren. Das ist also in Saskatchewan einmal links abgebogen nach unten in Richtung USA, quasi kurz vor der amerikanischen Grenze. Und das, dann kommt man nochmal gefühlt die Strecke vom Niederrhein bis Frankfurt, also nochmal so 300-400 Kilometer weiter, nur über hügelige Graslandschaften. Wunderschön. Da ist nichts, gar nichts, außer diese Grashügel. Mhm. Und dann eben in diesen Nationalpark, in den Bisons wieder angesiedelt wurden, nachdem sie bereits seit etlichen Jahren ausgestorben waren. Die sind 2006, glaube ich, da wieder angesiedelt worden mit einer kleinen Gruppe. Und die halten jetzt die Bisons in so einer Stärke von 500 bis 600 Tieren in diesem Nationalpark komplett frei.
Und du kannst dann da durchlaufen. Und der Tipp ist, halte ein Fußballfeldabstand. Also
amerikanisches Footballfield, ja. Mhm. Um nicht so nahe zu kommen.
Ich glaube, ich würde da freiwillig sogar noch ein bisschen mehr Abstand halten.
Rainer wollte lieber zwei Footballfelder Abstand halten. Ja, der war irgendwie auf einmal
irgendwie
hinter mir.
Ja. Also wir haben tatsächlich dann irgendwann bei einer Wanderung durch diese Hügellandschaft von Weitem so einen schwarzen Punkt gesehen. Und der war so ganz alleine. Und dann sind wir ein bisschen näher rangegangen. Und das war tatsächlich ein Bulle. Ein Büffelbulle, und das sind Riesenviecher, wenn man die in der Natur sieht. Ja. Da hält man gerne ein bisschen Abstand.
Da hat man schon Respekt.
Vor allen Dingen, es gibt weit und breit, also erstens, du bist ja nie schneller als dieses Viech. Das ist sicher.
Ja, und der zweitens, Baum, auf den du dich retten kannst, der ist auch nirgendwo.
Den gibt's nicht.
Kein Baum, kein Strauch, gar nichts. Keine Chance, sich in irgendeiner Art und Weise zu verstecken.
Ja.
Also, und es gibt keinen Zaun dazwischen. Das ist der Unterschied zwischen dem Zoo und dort. Das ist schon faszinierend. Also der Campground, da haben wir tatsächlich auch auf dem Campground gestanden, auf dem wir waren, der war eingezäunt, damit die Bisons eben nicht reinkommen.
Mhm.
Man da eben also ein bisschen geschützt ist. Also wunderschön, Saskatchewan, das war ein tolles Erlebnis.
Das war übrigens der Campground, beziehungsweise dieses Grassland National Park, oder Provincial Park, nein, National Park, ist tatsächlich die dunkelste Stelle Kanadas. Also Dark Sky Preserve nennt sich das Ganze. Mhm. Hervorragend zum Sterne fotografieren. Und da war das allerdings insofern etwas schade, weil wir hatten Vollmond.
Ah.
Der gesamte Platz leuchtete, als hätte jemand ein Licht angeschaltet. Der Himmel war sternenklar, also es gab keine einzige Wolke, aber der Mond war so hell, ja, dann kannst du halt nicht so allzu viele Sterne entdecken. In der Ferne hörst du die Kojoten, die heulen, das war auch sehr spannend, und die paar Campingwagen, die um uns herum standen, leuchteten. Also du konntest die genau sehen, du brauchtest keine Lampe, um da irgendwie lang zu laufen. Es war irre.
Wahnsinn.
Ja. Also das würde ich tatsächlich gerne noch mal machen, so richtig tolle Sternenfotografie, aber da bin ich fototechnisch nicht weit genug ausgestattet und habe nicht so viel Ahnung.
Nur ein spezielles Objektiv und ein Stativ für. Mehr brauchst du da gar nicht.
Ja, ich habe aber das Objektiv nicht, also an meiner Nikon. Und also die Fotos mit dem Handy gehen auch. Das ist okay. Und ich habe mir jetzt mal so eine Kamera-App runtergeladen, mit der kann man noch Belichtung einstellen und so weiter. Da kann man noch ein bisschen mehr Feintuning machen, so dass ich das noch mal ausprobieren will. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also wir kommen noch schon
in ein paar Tage. Vielleicht kommt der ja auch mal irgendwo an einem Fotofachgeschäft vorbei.
Ja, genau. Dann vielleicht noch mal ein anderes Objektiv gekauft.
So zwischen irgendeiner Farm, ja.
Unser Freund hatte jetzt zum Whale-Watching ein 600er Objektiv mit. Das ist natürlich dann schon noch eine andere Nummer, wenn du so ein starkes Objektiv mit dir rumschleppst. Aber das nimmt er halt auch nur mit auf solche Touren, weil er sagt, ich kann das Ding sonst nicht tragen.
Ja, das ist schon,
geht
schon
auf
sehr
den
groß,
Bizeps.
Ja.
Das geht auf den Bizeps.
So richtig mit Griff zum Halten und also das ist schon heftig. Aber da kriege ich die Fotos noch geschickt, sodass ich die nicht machen musste. Das ist auch gut.
Ist auch
ich habe dann die Videos geguckt.
Ja.
Die auch machen wir die Reise noch ein bisschen weiter und gehen von Saskatchewan dann nach Alberta rein. Also Alberta ist auch nochmal zwei Drittel, würde ich sagen, diese Grasslands und relativ flach. Und dann geht's zack auf einmal in die Rocky Mountains. Und
dann bist du mitten in den Bergen.
Da bist du in 3000ern schlagartig. Also das geht von einem auf den anderen Moment bist du dann plötzlich in den Bergen und hast eine ganz andere Landschaft, also Landschaft sowieso, aber auch eben dieses Gefühl ist dann plötzlich ein ganz anderes da. Eben geht es rauf und runter und eine ganz andere Vegetation.
Aber das haben Hochland. Wir sowieso gehabt. Wir haben oft gedacht, naja, jetzt fahren wir halt wieder in den Nationalpark und die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und wir dachten, lohnt sich das überhaupt, direkt in den Nationalpark daneben anzufahren oder an den Strand nebenan oder in den Wald daneben an? Und das ist so unglaublich, wie unterschiedlich die Landschaft ist. Jedes Mal, wenn wir irgendwo anders ankommen, dann sieht es wieder so anders aus. Es ist ein neues Bild. Also in dem einen Wald hast du das Gefühl, du bist in einem Märchenwald unterwegs. Alles ist mit Moos behängt und es sind richtige Kissen, die sich da bilden. Also in dem anderen waren wir, da gab es bestimmt, ich weiß gar nicht, 10 verschiedene Sorten mit Moos. Als Teppich lagen die da.
Wahnsinn.
Also das sah aus wie ja, das Meer direkt nebenan. Alles in verschiedenen Grüntönen und so ein bisschen mit Wassertropfen benetzt. Und es ist unfassbar. Also das kriegt man gar nicht so wiedergegeben, wie man es wahrnimmt, wenn man da durchläuft.
Ja gut, insbesondere hier das Klima auf der Westküste ist natürlich auch nochmal ein anderes durch den Pazifik, der es immer schön warm hält. Also hier bis Vancouver quasi fällt also auch kaum Schnee oder es wird auch nicht so richtig kalt, also auch im Winter nicht. Aber dann geht es natürlich direkt in die Rockies hinter Vancouver, dann geht es Richtung Whistler, Banff, das sind diese Jasper, diese klassischen Skigebiete Kanadas, die auch fast jeder irgendwie zumindest schon mal gehört hat. Und da gibt es eben diesen wunderschönen Pulverschnee, der, also es ist jetzt auch auf dem, wie heißt das da, auf dem Iceway, da sind auch die ersten Schneefälle.
Icefield Parkway
sind auch die ersten Schneefälle jetzt schon wieder.
Gestern.
Da geht es also jetzt schon langsam wieder rund. Und deswegen müssen wir auch so langsam Richtung Süden, damit wir dieser kälteren Jahreszeit etwas entkommen können.
Wir wollen.
Weil ihr es möchtet. Also ihr müsst nicht.
Unser Auto ist komplett winterfest. Ja. Nein, also unser Freund fährt jetzt im Winter mit seinem Fahrzeug, der hat eins von der gleichen Firma, fährt der wirklich nochmal hoch im Januar bis Alaska und in den Yukon. Da sind dann 35 Grad minus oder sowas. Und der fährt da mit seinem Fahrzeug lang. Also unsere Fahrzeuge sind winterfest. Das kann man machen, aber wir haben festgestellt,
Muss man nicht. Ich habe noch eine Frage zu den Nationalparks. Weil für mich ich war noch nicht in einem. Für mich ist das so ein Mysterium. Ja. Ich höre immer nur, da ist Drohnenflugverbot von anderen Leuten, die ich kenne.
Ja. Ist es.
Und wie kommt man da rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das einfach so, ist da wirklich eine Schranke vor oder fahre ich da einfach rein?
Unterschiedlich. Also du hast so ein großes Schild, wo dann steht, jetzt beginnt der Nationalpark und du brauchst für die Nationalparks im Allgemeinen einen Pass, wobei der Eintritt jetzt von Juli bis September oder Juni bis September oder sowas, also während der Hauptferienzeit war der Eintritt frei.
Für alle.
Wow.
Da musstest du nichts bezahlen. Und wenn du außerhalb dieser Hauptsaison dann da reinfährst, brauchst du so einen Nationalparkpass. Den haben wir für unser Fahrzeug gekauft als Jahrespass. Das heißt, wir sind jetzt bis nächstes Jahr durch. Also wir können durch jeden Nationalpark fahren. Da kommt jetzt nicht einer und sagt, hast du deinen Eintritt entrichtet oder sowas. Also haben wir noch nicht gesehen.
Da vertraut man.
Das sind große ausgewiesene Gegenden, die, ich sag mal, A, natürlich unter Naturschutz stehen. B, wo es sehr schöne Hiking-Trails gibt. Also man kann da wandern, teilweise Fahrrad fahren, kajaken.
Bärenspray nicht vergessen.
Bärenspray nicht vergessen, genau. Es gibt ausgewiesene Campgrounds. Also das sind dann ganz normale, in Anführungszeichen, Campingplätze. Also es sind schon große Parks, die ja nicht eingezäunt sind in dem Sinne, sondern irgendwann steht halt das Schild und dann heißt es, jetzt ist hier der Nationalpark. Und was ganz interessant ist, ist, es gibt überall bärensichere Mülltonnen. Man kann also auch als Overlander, also als Camper, seinen Müll in diese Mülltonnen packen. Sollte man auch tun, weil ansonsten pflücken die Bären halt alles auseinander, beziehungsweise es lockt der Müll lockt halt die Bären an und das ist nicht ungefährlich für die Tiere. Insofern.
Für die Zelter, die hängen dann die Sachen irgendwie hoch oder die packen die in bärensichere Boxen. Da gibt es auch häufig bärensichere Boxen, die sind mit Verschließmechanismen versehen, wo die Camper ihre Sachen reinlegen können. Also die Zelter vor allen Dingen. Also bei uns ist ja alles im Fahrzeug. Aber wenn du mit dem Zelt unterwegs bist, dann ja, so eine Kühlbox reicht halt nicht. Die pflückt dir der Bär auseinander, wenn der dann kommt. Und deswegen legst du deine Lebensmittel, damit der da nicht drankommt, in so eine Alubox oder Metallbox oder sowas. Und
die legst du auch am besten dann 100 Meter entfernt von deinem Zelt, damit, wenn er denn dann mal kommt, er
da, sich da, mit da dem zur Thema Box beschäftigt. Steht, genau.
Und nicht mit deinem Zelt. Naja, aber zurück auf die Nationalparks, was auch unfassbar ist, ist, dass es eigentlich überall so Plumpsklos gibt. Also nennen wir sie mal Dixie-Klos, wobei das nicht unbedingt Dixie-Klos sind, sondern es sind einfach im Prinzip Häuschen, in denen man dann eben so eine Toilette vorfindet. So, und dann denkst du, gut, wie müssen die Dinger denn aussehen? Und tatsächlich ist es so, dass die ausnahmslos alle in diesen Nationalparks picobello sind. Da ist immer Klopapier, da ist immer ein Handsanitizer, also Wasser gibt es da nicht, aber da gibt es immer einen Handsanitizer, wo du deine Finger sauber machen kannst. Die sind nicht beschmiert, da ist kein Graffiti drauf oder sonst irgendwas, weil die Leute wissen, vielleicht muss ich diese Örtlichkeit ja auch mal dringend nutzen. Und die gibt es halt auch überall an diesen Hiking-Trails und an den Parkplätzen, wo man dann mit seinem Auto parkt und dann von da aus dann in die einzelnen Wanderungen reingeht. Also insofern sehr, sehr gut organisiert und tipptopp in Schuss.
Und die Einfahrt ist oft mit diesen Tierschutzgittern versehen. Also wenn du quasi dich da reinbegibst, dann hast du diese Gitter, wenn, je nachdem, was da für Tiere drin sind. Mhm. Also bei den Bisons war es zum Beispiel so. Und ja, die unterscheiden zwischen Nationalpark und Provincial Park. Also das eine ist halt ganz Kanada Park und das andere ist dann von der jeweiligen Provinz landesweit eben organisiert. Aber alles, ja, unglaublich viel von dieser Fläche. Also weil hier so viel Natur ist und hier wird wirklich viel Natur geschützt, haben wir zumindest den Eindruck. Und du fährst von einem zum anderen. Also du kannst dir das aussuchen. Es gibt hier so viele von diesen Flächen, wo du Wanderungen und Ausflüge machen kannst. Und auf unserer Karte kann man das eben auch erkennen. Wir können dann sehen, sind wir in einem Nationalparkgelände, wenn wir uns einen Stellplatz suchen oder so, und dürfen da nicht parken, oder sind wir schon draußen und ist es schon legal, dass wir jetzt hier stehen bleiben. Mhm. Die Strafen sind auch ziemlich drastisch. Also
wenn man da illegal parkt.
Das fängt mit Drohne fliegen an. Das teilweise, also wenn du da erwischt wirst, dann macht das keinen Spaß. Dann musst du richtig viel Geld bezahlen und mit dem wilden Übernachten ist es eben auch so. Und bei dem Drohnefliegen habe ich gehört, die gucken also auch auf deine Profile von Instagram oder sowas und checken das, wenn sie das können.
Ja, klar. Da ist man zurückverfolgbar.
Ja, aber also wie gesagt, da ist dann auch gar kein Reiz, das auszuprobieren. Da sagst du, das lässt du dann mal bleiben und fotografieren darfst du ja.
Ja, das kann man ja auch gut. Ja, ihr beiden, wir haben eine Stunde rum.
Das ging schnell.
Das ging ganz schnell, ja, ne?
Absolut.
Aber ihr habt so viel zu erzählen, Wahnsinn. Aber ich würde jetzt trotzdem jetzt hier einen Schlusspunkt setzen, weil ihr habt noch was vor. Ich muss gleich ins Bett.
Ja, wir wollen
Ich habe morgen Frühdienst. War eine ganz, ganz tolle Unterhaltung. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit und für die ganzen Bilder. Ich werde einen Teil davon bei Instagram Mittwochmorgen hochladen und einen Teil davon wird man hier in diesem Video sehen können. Ja, ich wünsche euch noch einen tollen Tag, eine gute Reise. Und,
ja, wir wünschen dir alles Gute und natürlich den Zuhörern und Zuschauern auch alles Gute.
Ja, danke schön.
Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Wenn wir demnächst in Mexiko sind, dann machen wir nochmal weiter.
Ja, da würde ich mich freuen. Mexiko finde ich auch mega spannend. Okay, ihr Lieben. Ich fahre die Musik
Mach's
ab.
Gut.
Winken.
Bis bald.
Gut. Tschüss. Ciao.